ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann und vielleicht kennt ihr auch dieses Zuhausegefühl, wenn man aus dem Urlaub zurückkommt nach Hamburg. Das ist aber wohl nichts verglichen mit dem Gefühl, das die Urlauber hatten, die heute wieder in Hamburg gelandet sind. Die steckten nämlich wegen des Iran-Kriegs fest. Heute ging die erste Maschine wieder nach Hamburg und so hört sich Erleichterung an.
Sehr, sehr glücklich. Man sieht's ja. Die Kinder haben uns in Empfang genommen und wir sind wirklich sehr, 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 sehr glücklich.
Wir sind sehr erleichtert. Endlich wieder deutschen Boden unter den Füßen.
Ab nach Haus zu den Kindern. Das ist jetzt der größte Wunsch. Einmal nur nach Haus zu den Kindern.
Kann man gut verstehen. Was die Menschen, die da heute gelandet sind, erzählen, das hört ihr gleich. Außerdem gibt's an gleich zwei Stellen in der Stadt richtig große Brückenarbeiten. Da werden teilweise zig Tonnen schwere Stahlteile montiert. Und wir schauen nochmal, ob es beim Elbtower tatsächlich so gut läuft, wie man so in den letzten Tagen gehört und gelesen hat. Wir haben Freitag, den 6. März. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Sie ist gelandet, die erste Maschine, die Urlauber aus der Krisenregion in Nahost, aus Dubai genau gesagt, gebracht hat nach Hamburg. Von Emirates war die Maschine und ist am Hamburger Flughafen heute gelandet. Und Annalena Ehle war da, unsere Reporterin, und hat sich da umgesehen und umgehört. Annalena, wie erleichtert waren die Menschen?
Ja, die waren wirklich sehr erleichtert. Also da war auch gut was los im Ankunftsbereich im Terminal 1. Ich hatte auch vorher schon mit Angehörigen gesprochen, die da wirklich gewartet haben. Die hatten zum Teil Blumen dabei, Luftballons, die sie bemalt haben, auch ein Heliumballon, auf dem stand Welcome Back. Dann tatsächlich auch so kleine Plakate mit Welcome Home. Die waren ganz schön aufgeregt und die hat mir auch schon erzählt, dass sie sich einfach auch wirklich Sorgen gemacht haben und jetzt einfach glücklich sind, wieder da zu sein. Und dann ging die Tür auf und dann kamen die Angehörigen endlich. Und das waren wirklich zum Teil sehr ergreifende Szenen, die sich da abgespielt haben, weil einige auch überraschend zum Flughafen gekommen sind. Also da wussten die Angehörigen gar nicht, dass sie erwartet werden. Und ja, da flossen dann zum Teil auch Tränen vor Freude, vor Erleichterung. Die haben sich in den Arm genommen und waren einfach nur super glücklich.
Wir sind sehr erleichtert, endlich wieder deutschen Boden unter den Füßen.
Ab nach Haus zu den Kindern, das ist jetzt der größte Wunsch. Einmal nur nach Haus zu den Kindern.
Ja, viele waren auch ganz schön erschöpft, aber einfach super glücklich und die Freude hat einfach überwogen. Also man hat bei einigen wirklich gemerkt, dass das Adrenalin nochmal kickt. Mhm. Die waren ja teilweise sehr, sehr lange wach und die waren total, total happy.
Also man kann das total nachfühlen, wenn du das so erzählst. Ich habe das Gefühl, ich stehe da jetzt und bekomme das auch mit am Flughafen, wenn du das so erzählst. Was haben dir denn die Rückkehrer erzählt? Was haben die erlebt in den vergangenen Tagen?
Ja, also erstmal muss man sagen, es wollten auch nicht so viele mit den Medienvertretern sprechen. Denn da waren tatsächlich einige Medienvertreter, die natürlich alle wissen wollten, wie ist es den Menschen da vor Ort ergangen. Also einige sind tatsächlich einfach weitergegangen, was ich auch total verstehen kann, ne? Nach so einem anstrengenden Flug und den ganzen anstrengenden Tagen, dass man da einfach nur nach Hause will. Aber die, mit denen ich gesprochen habe, die haben tatsächlich ganz unterschiedliche Sachen erzählt. Also unter den Passagieren waren einige Kreuzfahrttouristen, die in den vergangenen Tagen auf der Mein Schiff 4 in Abu Dhabi festsaßen. Und die haben gesagt, dass sie das eigentlich gar nicht als so schlimm wahrgenommen haben.
Ich sag mal, so wie es jetzt in den Medien immer klang oder im Fernsehen, ist es eigentlich für uns jedenfalls nicht rübergekommen. Eine Rakete oder ein Geschoss hat mal 500 Meter vom Schiff eingeschlagen in so ein Lagerhaus, aber auch das war alles nicht so.
Wir sind immer super informiert worden, auch vom Kapitän, und man hat uns auch irgendwo ein bisschen beruhigt. Wo es immer etwas unruhig wurde, wenn das Handy klingelte und wir die Warnmeldung bekamen?
Ja, es war so ein bisschen situationsabhängig. Also über den Tag verteilt war es tatsächlich relativ entspannt. Es gab halt immer mal wieder Alarmmeldungen auf die Handys. Natürlich auch, als die Drohne eingeschlagen ist, waren wir natürlich direkt betroffen. Aber so muss ich ganz klar sagen, wie es in den Medien dargestellt wird, so dramatisch war die Lage auf unserem Schiff tatsächlich nicht.
Ja, also einige haben wirklich auch immer wieder betont, dass sie richtig gut versorgt worden sind auf dem Schiff. Aber andere haben schon auch gesagt, dass sie teilweise ein bisschen Angst hatten.
Ach, so eine Mischung aus anstrengend, beängstigend, beklemmend. Das wird's, glaube ich, trifft es wohl ganz gut.
Also wenn man dabei war und gesehen hat, dass die Raketen 2 Kilometer neben einen abgeschossen werden oder Raketen fliegen und von Abfangraketen abgefangen werden und neben dem Schiff explodieren, da geht jeder anders mit um. Uns hat's Angst gemacht. Wer da keine Angst hat, dann gut für den. Aber für uns war's schon beängstigend.
Ja, also haben die Menschen sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen.
Ja, das kam ja auch rüber. Der eine hat erzählt, 500 Meter neben dem Schiff ist die Rakete eingeschlagen und ich war trotzdem, hatte keine Angst und war total beruhigt. Und der andere hat das Gegenteil erzählt. Mhm. Jetzt ist das die erste Maschine, die Hamburg wieder erreicht hat. Wird es noch weitere Flüge geben, damit möglichst bald alle gestrandeten Urlauber nach Hause können?
Ja, also das habe ich heute auch nochmal den Hamburger Flughafen gefragt und die Pressesprecherin Jeanette Niemeyer sagt, die Airlines haben ihre Flugstrecken teilweise wieder in Betrieb genommen, aber das ist noch unregelmäßig. Also die Fluggesellschaften können wohl auch sehr kurzfristig entscheiden, welche Flüge stattfinden oder ob es weitere Streichungen gibt. Ein Flug aus Doha, der heute Mittag auch ankommen sollte, wurde zum Beispiel gestrichen, genau wie eine weitere Maschine aus Dubai heute Abend. Also ja, wird vermutlich nach und nach kommen, aber ja, unregelmäßig.
Die Lage ist eben auch noch unsicher. Vielen Dank, Annalena.
Ja, vielen Dank dir.
Was macht eigentlich der Elbtower? Seit 2,5 Jahren ruht der Bau, aber zuletzt gab es ja ein paar Nachrichten, die klangen sehr positiv. Investor Dieter Becken hat schon von einem Meilenstein für den Elbtower gesprochen, denn es gäbe einen positiven Bauvorbescheid. Heißt wohl übersetzt, der Elbtower darf weitergebaut werden und es soll auch großes Interesse von potenziellen Mietern geben. NDR-Kollege Stefan Buchen ist jetzt im Studio. Er recherchiert schon lange zum Elbtower und kann helfen, das ein bisschen einzuordnen. Spoiler, er hat Zweifel, ob es wirklich so gut läuft, wie das jetzt klingt. Stefan, fangen wir mal mit diesem Bauvorbescheid an. Ist das tatsächlich ein Meilenstein für das Projekt?
Nein, das ist mehr eine Formsache. Wenn es diesen Bescheid nicht gegeben hätte, dann hätte der Elbtower seine ganze Genehmigung verloren und das Projekt wäre gekillt worden. Also, das handelt sich hier um die grundsätzliche Genehmigung, dass der Elbtower auch mit 50 Meter verringerter Höhe und auch grundsätzlich mit dem Einbau des Naturkundemuseums in den unteren Stockwerken gebaut werden darf. Aber die Krux ist eben, dass dieses Naturkundemuseum in den unteren Geschossen Umbaumaßnahmen erfordern wird nach unseren Recherchen. Und diese Umbaumaßnahmen, die werden eben eine neue Baugenehmigung erfordern. Und wir haben jetzt recherchiert, dass diese Umbaumaßnahmen noch gar nicht zu Ende geplant sind. Das sagt der Senat auch in einer Antwort auf eine kleine Anfrage. Dementsprechend ist dafür auch noch gar keine Baugenehmigung beantragt worden. Also wir stellen hier ganz im Gegenteil eher fest, dass sich die Sachen verzögern.
Es dauert noch erheblich länger. Kann man schon irgendwie abschätzen, wie viel länger?
Also es war mal angekündigt, dass der Senat einen Beschluss vorlegt in diesem Monat und dann die Bürgerschaft vielleicht im April abstimmen könnte darüber. Also dieser Zeitplan kann wohl nicht mehr eingehalten werden, denn die Verhandlungen über diese Dinge, über die rein baulichen Schwierigkeiten, die der Elbtower, gerade auch der Einbau des Naturkundemuseums macht, die scheinen so gewaltig zu sein, dass da die Verhandlungen doch eher zäh laufen. Das hören wir. Insofern ist noch unklar, wie das überhaupt ausgehen wird.
Also man muss ein Fragezeichen aus deiner Sicht machen daran, ob das wirklich ein Meilenstein jetzt ist. Und es gibt erhebliche Verzögerungen. Probleme also auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hat die Stadt ja gesagt, wir sind bereit für 595 Millionen Euro Flächen im Elbtower zu kaufen für das geplante Naturkundemuseum. Ist damit das Projekt nicht erstmal gut abgesichert?
So ist der Plan des Senats und auch des Investors. Man hat gedacht, 595 Millionen ist ja eine sehr stattliche Unterstützung vom Staat. Tschentscher hatte ja erstmal gesagt, wir werden dieses Projekt niemals mit Steuergeldern unterstützen. Manche interpretieren das dann folgerichtig als einen Vertrauensbruch oder einen Bruch eines Versprechens durch den ersten Bürgermeister. So, jetzt hat man aber gedacht, das wird ja wohl reichen. Die Frage ist aber, oder es tauchen Zweifel auf, ob es denn wirklich reicht. Ne? Denn wir haben ja auch recherchiert, dass die privaten Investoren auch immer noch Schwierigkeiten haben, genug Fremdkapital zu mobilisieren. Das heißt, trotz dieser stattlichen Beigabe durch die Stadt Hamburg scheint es immer noch auch schwierig zu sein, dieses Projekt zu finanzieren und zu vollenden. Dazu gehört auch, dass es auch offensichtlich noch an Mietern fehlt. Ja? Also der Investor sagt, das Geschäftsmodell Elbtower trägt sich nach wie vor. Wir haben ihn das nochmal so ganz grundsätzlich gefragt. Er sagt, vorausgesetzt, dass mit dem Naturkundemuseum klappt und der Staat gibt eben dieses Geld, dann würde sich das tragen. Die Frage ist, ob das wirklich stimmt.
Also es gibt noch viele Fragezeichen. Vielen Dank, Stefan, dass du uns die Meldung zum Elbtower nochmal eingeordnet hast. Du bleibst auf jeden Fall dran. Heute ist ein echter Brückentag in Hamburg, aber keiner zum Freimachen und die Füße hochlegen. Nein, dieser Brückentag macht richtig viel Arbeit. Die Abbrucharbeiten an der Berliner Tordammbrücke laufen und außerdem werden seit heute am Bahnhof Sternschanze 3 extrem schwere Eisenbahnbrückenteile eingehoben. Das erste Brückenteil alleine, das wiegt 88 Tonnen. Das wurde heute an Ort und Stelle gebracht und diesem Anwohner gefällt schon mal ganz gut, was er da so sieht.
Weil ich finde, dass dieser alte Stil beibehalten worden ist, was keine Selbstverständlichkeit ist. Und ich verweise nochmal auf die geplante große Brücke an der Sternbrücke. Die soll ja ganz anders aussehen, die sieht ganz anders aus und auch erschreckend groß. Und eigentlich bin ich als Anwohner relativ zufrieden, dass das doch ganz nett aussieht.
Reinhard Postel kennt sich bestens aus mit Hamburgs Brücken. Reinhard, optisch scheint die neue Schanzenstraßenbrücke ja anzukommen. Warum sieht die neue Brücke aus eigentlich wie die alte?
Ja, das fordert der Denkmalschutz. Die alte Brücke ist zum Teil 125 Jahre alt und der Denkmalschutz hat gesagt, das muss so ähnlich nachgebaut werden. Und das wird auch ganz gediegen, wie man so in Hamburg sagt. Der Nachbau ähnelt nämlich der ehemaligen Brücke. Die Unterseite hat so eine Art Bordüre und auf der Oberseite, da prangt so ein geschwungenes Geländer, das so ein bisschen an Jugendstil erinnert. Alles ist nachgebaut worden und das kostet natürlich eine ganze Menge Geld, vor allen Dingen auch der Brückenaustausch und die Stahlbetonfundamente. 60 Millionen Euro kostet das. Es wird keine Fahrbahn rausgenommen, auch die Fußgänger haben so viel Platz wie früher. Allerdings bleibt wegen der Bauarbeiten die Schanzenstraße noch bis Ende des Jahres erstmal gesperrt.
Oh, das ist also noch eine Menge zu tun. Warum sind denn diese Arbeiten überhaupt notwendig?
Na gut, da donnern täglich 900 Züge über diese Sternschanzenbrücke. Und das seit 100 Jahren. Da wird selbst Kruppstahl mal marode. 361 Tonnen, habe ich schon gesagt, wiegen die Brückenelemente. Und das ist so schwer. Es gibt zwar Autokräne, die können sowas heben, aber die brauchen gigantische Ausleger, um nicht umzukippen. Und deswegen fährt hier ein Hubwagen. Der hat so mehr als ein Dutzend Achsen und erhebt dann die Brückenteile ganz langsam mit Hydraulik vom Straßenniveau auf 5 Meter Höhe und hängt sie ein. 2 Brückenteile kommen vom Norden, 1 vom Süden. Ja, und die Bahn hat heute erklärt, Überraschung, das dauert leider etwas länger. Aber die Sperrdauer der Gleise, die Bahnstrecke ist da ja zwischen Dammtor und Altona gesperrt, die bleibt wohl unverändert, noch eine Woche lang. In wenigen Tagen werden dann auf der neuen Brücke wieder 4 Gleise laufen, 2 für die S-Bahn und 2 für Fernzüge.
Das sind ja schon mal gute Aussichten. Und wo wir gerade noch in der Gegend sind, so im Kopf sozusagen. Wie sieht es eigentlich aus mit der umstrittenen neuen Sternbrücke? Die ist ja eben schon angesprochen worden. Wann wird die eigentlich montiert?
Das soll im August so sein. Und die ist viel, viel schwerer als die jetzige Brücke, die Sie heute einheben. Und sie sieht ganz anders aus. Denn die hat keine Stützen mehr auf der Straße, mitten auf der Autokreuzung, Stresemannstraße, Max-Brauer-Allee. Und es gibt mehr Durchfahrtraum für Radfahrer und Busse. Und deswegen wird eine riesige Rundbogenbrücke, wir haben ja ganz häufig schon drüber gesprochen, montiert. Du bist vielleicht auch mal zuletzt am Schulterblatt da vorbeigekommen. Und da sieht man, die Sternbrücke, die ist wirklich so gigantisch wie befürchtet. Sie ist nämlich rund 25 Meter hoch, 108 Meter lang und die wiegt dann 5000 Tonnen. Das heißt, es braucht noch viel größere Hubwagen, die sollen dann über die Kreuzung Stresemannstraße, Max-Brauer-Allee diese Brücke einheben. Ja, und passieren soll das eben tatsächlich im August. Als ich noch ein jüngerer Reporter war, da hatte man mir mal erzählt, dass der Einbau 2015, 2018 fertig wird.
Ja, dann bist du darüber alt geworden. Die Prognose ist nicht so ganz eingetroffen. Nee. Lass uns mal von der Sternbrücke jetzt zur Berliner Tordammbrücke kommen. Da laufen die Bauarbeiten seit gestern Abend. Was steht da an?
Das ist ja keine Bahnbrücke, sondern es ist eine Straßenbrücke. Und die führt über eine der meistbefahrenen Innenstadtstraßen Hamburgs, über die Bürgerweide, auch B75 genannt. Die führt ja von der Alster zur Amsingstraße und dann zu den Elbbrücken. So, und seit gestern Abend ist die Bürgerweide gesperrt, auch der Berliner Tordamm. Und das bis Montagmorgen um 5. Große Abbrucharbeiten also. Und 2 weitere Vollsperrungen, die folgen auch in diesem Monat. Jeweils an den Wochenenden vom 20. bis zum 23. und vom 28. bis zum 31. März. So, die Umleitungen sind ausgeschildert, aber es ist in der Innenstadt doch mit erheblichen Verkehrsstaus zu rechnen. Denn dazu kommen am Sonntag noch mehrere Großdemonstrationen. Sonntag ab 13 Uhr erwarten die Veranstalter 8000 Teilnehmer einer Demo zum Weltfrauentag. Die zieht los von den Landungsbrücken, geht dann so über die Holzenstraße bis zur B431. Dann läuft noch in der City parallel eine Iran-Demo. Und last but not least, der FC St. Pauli spielt am Sonntag ab 15.30 Uhr am Millerntor. Da kann man wirklich nur empfehlen, die S-Bahn oder die U-Bahn zu nehmen oder das Fahrrad, denn Flugtaxis gibt's ja noch nicht.
Genau, und das ist eigentlich schon fast die Standardempfehlung. Auf jeden Fall wieder sehr umfangreiche Bauarbeiten. Vielen Dank für den Überblick. Es ist ein sehr sonniger Freitag und damit Zeit für mein liebstes Freitagsritual. Danny Marquez aus der Kulturredaktion ist da, frisch vom Zahnarzt, nur um mich seinerseits zu quälen mit einem Geräusch, das ich raten muss. Das hat etwas damit zu tun, was an diesem Wochenende in Hamburg kulturell los ist. Schallplatte.
Ja, es ist eine Schallplatte.
Gibt es einen Schallplattenmarkt? Gibt es einen?
Ja, der Kandidat kriegt 1000 Punkte. Die Schallplatte, ne? Lange totgesagt, aber ist ja schon seit einigen Jahren wieder Kult. Die Verkäufe gehen sogar nach oben. Und wer noch welche zu Hause hat und auch vielleicht mal stöbern möchte, der kann zur Schallplattenbörse im Kulturpalast nach Billstedt fahren. Sonnabend ab 10 Uhr. Da kann jeder was anbieten. Ab 80 Platten muss man dann eine Gebühr bezahlen. Also man kann 79 Platten quasi umsonst da anbieten. Und es kostet dann keine Anmeldegebühr. Und wer einfach nur stöbern möchte, 3 Euro Eintritt, ermäßigt 2 Euro. Hast du noch Platten?
Ich habe wieder welche.
Wieder welche. Ich habe leider keinen Plattenspieler. Dann habe ich noch eine tolle Sache im Zeise-Kino in Ottensen gesehen. Und zwar für alle, die ukrainische Freunde, bekannte Familie und Nachbarn haben. Mavka, Hüterin des Waldes, ist ein ukrainischer Zeichentrickfilm, der sehr, sehr beliebt ist. Und jetzt gibt es eine Realverfilmung. Mavka, die wahre Heldin, ein Fantasy-Blockbuster aus der Ukraine, produziert während des Krieges, kann man im Zeise ab Sonnabend auf Ukrainisch sehen.
Ganz mit Untertiteln hoffentlich.
Mit Untertiteln, ja. Und wer ganz nah an der Zeitgeschichte sein möchte, der könnte am Sonntag ins Ernst-Deutsch-Theater an der Munzburg gehen. Die Journalisten Michael Maske und Christopher Pilz zeichnen da nämlich einen Live-True-Crime-Podcast auf. Und zwar über den Fall Block, der ja gerade noch läuft. Worum es da geht, wie man als Journalisten durch die vielen Fakten durchsteigt, das kann man da live erfahren im Ernst-Deutsch-Theater am Sonntag.
Ganz hervorragende Tipps. Kein Witz, da wüsste ich gar nicht, wie ich mich entscheiden soll. Vielen Dank, Danny.
Gerne.
Und mit diesen tollen Tipps entlasse ich euch gerne ins Wochenende. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, egal was ihr vorhabt. Und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann wieder am kommenden Montag, dann mit meiner Kollegin Maiken Nielsen.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.